Ja, Weihnachten ist da. Und das mit dem Ton, das kriegt man auch sicherlich gleich noch hin. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Eine übersichtliche, überschaubare Schar. Ich denke, jeder hat in den letzten Tagen in irgendeiner Form sich gedanklich mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt, hat vielleicht sogar die Weihnachtsgeschichte gelesen oder sie wurde vorgelesen gestern Abend oder vielleicht auch heute noch geplant. Und zwar hat jeder von uns eine Version der Weihnachtsgeschichte auch im Kopf, mehr oder weniger detailliert. Und in der Regel leitet sich ja die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium oder dem Matthäus-Evangelium ab. Aber die kürzeste Weihnachtsgeschichte, die finden wir bei Johannes. Und zwar in Kapitel 1, Vers 14. Und dort heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. So einfach kann es manchmal sein, um Weihnachten auf den Punkt zu bringen. Ich war jetzt die Luther-Übersetzung, ich zitiere mal Hoffnung für alle. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Das trifft es auf den Punkt, worum es bei Weihnachten geht. Das Wort Jesus, der Logos, macht sich auf in seinem Reich, in seiner Herrlichkeit, verlässt diese Herrlichkeit und kommt herunter, um bei uns Menschen zu sein. Und wir sagen das manchmal so einfach dahin, ja, Weihnachten ist halt das Kind in der Krippe, aber da steckt so viel an Charakter und Sehnen Gottes dahinter, dass man Weihnachten eigentlich nur richtig einordnen kann, wenn man es in die Menschheitsgeschichte richtig einordnet. Und das möchte ich mit euch heute Morgen machen, Weihnachten mal in den Ablauf der Menschheitsgeschichte einordnen und ich glaube, dass ihr dann noch mehr schätzen könnt, was an Weihnachten passiert ist. Es geht nämlich weit darüber hinaus zu sagen, Weihnachten war nötig, dass das Kind Jesus kommt, um an Ostern für uns zu sterben. Ich bin tief überzeugt, dass Weihnachten in sich seine Bedeutung hat, nämlich darin, dass Gott mit uns Menschen sein wollte. Und um Weihnachten richtig einzuordnen und um Weihnachten richtig in der Menschheitsgeschichte einzuordnen, möchte ich mit euch bei Adam und Eva anfangen, wo man eigentlich immer anfangen muss, wenn man über die Menschen spricht. Und da sehen wir, was Gottes Plan A mit uns Menschen war. Da war noch kein Sündenfall, da war noch keine Notwendigkeit von Ostern. Und Gott schafft den Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, im ersten Kapitel, im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Und im zweiten Kapitel, da schafft er dann diesen wunderbaren Garten als ein Ort, in dem dann Adam und auch Eva, die dann auch geschaffen worden war, und Gott Gemeinschaft miteinander haben. Das war Gottes Plan A, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Dann kommt das dritte Kapitel und der Sündenfall und all das zerbricht. Und doch gibt uns der Sündenfall und was darauf passiert, einige Einblicke darauf, wie es davor war. Wir hören, dass Adam und Eva sich verstecken müssen, dass sie hören, wie Gott im Garten umhergeht und wie er sie ruft. Und das bedeutet einige Dinge für uns, was Gottes Plan A war mit den Menschen. Also indem sich Adam und Eva verstecken mussten, heißt es, dass man zufällig Gott begegnen konnte. Man konnte Gott zufällig über den Weg laufen, dort wo Adam und Eva waren. Sonst hätten sie sich nicht verstecken müssen. Das war die Gemeinschaft, die sie hatten. Es war auch so, dass Gott zumindest in irgendeiner Form akustisch hörbar war. Ob es jetzt die Schritte waren oder das Rauschen, das er verbreitet hat. Aber Gott war akustisch wahrnehmbar. Und er hat auch mit Adam und Eva gesprochen. In einer lauten, vernehmbaren Stimme. Und Adam und Eva haben entsprechend geantwortet. Das war der Plan A Gottes mit den Menschen. Diese Gemeinschaft, diese Intimität, dieses Natürliche. Vielleicht so natürlich, wie wir heute Morgen hier umgehen. Wo wir uns begrüßen, wo wir uns vielleicht mal umarmen, wenn wir fragen, wie geht's. Das war Gottes Plan A. Und dann kommt der Sündenfall und all das wird zerstört. Und jetzt möchte ich einen größeren Sprung machen von Adam und Eva. Einen größeren Sprung. Und in diesem Sprung, was ich jetzt überspringe, da ist Gott immer noch an Menschen am Wirken. Wenn wir die Bibel anschauen würden, dann würden wir die Geschichten lesen von Noah, von Abraham, von Isaak, von Jakob, von Josef, von Mose. Und wir erleben, wie Gott immer mit einzelnen Menschen in dieser Zeit, die ich jetzt überspringe, handelt. Und schließlich geschieht etwas Gewaltiges. Gott führt ein ganzes Volk, die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Er führt sie aus Ägypten heraus, wo sie Jahrhunderte als Sklaven gelebt haben, wo sie dem Pharao dienen mussten. Er führt sie heraus, weil er einen zweiten Versuch des Planes A wagt. Er führt sie zum Berg Sinai, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Dort möchte er sie ihnen begegnen und dort möchte er von ihnen angebetet werden. Er möchte mit ihnen da einen Bund schließen, dieser Gott, der von sich sagt, ich bin der, der ich bin, Jahwe, möchte noch einmal diesen Plan A der intimen Gemeinschaft mit seinem Volk wagen. Und was dort genau passierte, schauen wir uns mal an, in 2. Mose, Vers 19, Versen 3 bis 6. Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme hören, gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. In diesem Abschnitt spricht Gott noch alleine zu Mose. Er kündigt ihm an, was er vorhat. Aber er kündigt ihm auch an, dass er zum zweiten Mal in der Menschheitsgeschichte zu einer Gruppe von Menschen sprechen möchte. Gut, Adam und Eva, es waren jetzt zwei, aber immerhin mehr als einer. Aber jetzt kündigt er an, ich komme, um zu meinem Volk zu sprechen. Er will sich dieser Gruppe von Menschen am Berg Sinai offenbaren. Und deutlich wird daraus dieses Sehnen Gottes, der nicht aufgegeben hat, an einer Gruppe von Menschen dran zu sein, an seiner Schöpfung dran zu sein, Gemeinschaft zu haben mit ihnen, zu ihnen zu reden, in Worten, in einer Sprache, die sie hören, wo sie antworten können. Sein Herz verzehrt sich nach Gemeinschaft mit den Menschen. Und wie genau das aussieht, das sehen wir dann, wenn wir noch mal ein paar Stellen herausheben. Er sagt, hey, ich habe euch aus Ägypten herausgetragen wie auf Adlerflügeln. Das ist so eine Intimität, ein Beschützen, eine Nähe drin. Wir müssen wissen, ein Adler, der das Fliegen lernen soll in den Alpen, der wird in der Regel aus dem Nest hinaus gestoßen und muss dann versuchen zu fliegen. Und in der Regel kommt der Vater oder die Mutter unter das Junge, das natürlich noch nicht optimal fliegen kann, und trägt es wieder heraus. Ähnlich war das, wie es den Israeliten in Ägypten erging. Gott hat sie herausgestoßen, aber er hält sie, er trägt sie und er sagt das auch. Und dann sagt er, ich möchte, dass ihr mein Eigentum seid vor den Völkern. Ihr gehört zu mir und ich möchte, dass ihr ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk seid. Das muss man hier nochmal sacken lassen. Was wir hier lesen, ist Altes Testament. Und doch drückt sich darin so eine Liebe, so eine Nähe Gottes zu den Menschen aus. Und wir sehen hier zum zweiten Mal, wie Gott diesen Plan A anpackt. Er sagte zu Adam und Eva, eine Regel sollt ihr halten, nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Ansonsten habt ihr alle Freiheiten und ich habe Gemeinschaft mit euch. Und zum Volk Israel sagt Gott, wenn ihr nun meiner Stimme gehorcht und meinen Bund haltet, will ich euch zu meinem Eigentum machen. Also die Parallele dazu. Wem von euch kommt dieser Ausspruch, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk, bekannt vor? Das gibt es ja nicht nur im Alten Testament. Wem kommt das bekannt vor? Einfach mal so die Hand heben. Okay, ich frage jetzt nicht, wo es steht, sondern ich präsentiere es euch hier im 1. Petrusbrief, in Kapitel 2, Vers 9, zitiert Petrus genau diesen Spruch hier. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das sind wir. Gott spricht jetzt hier durch Petrus zu den Christen. Aber das Gleiche hat er schon am Berg Sinai zu den Israeliten gesprochen. Und machen wir uns noch mal kurz bewusst, was die Aufgabe eines Priesters ist. Ein Priester vermittelt zwischen den Menschen und Gott. Ein Priester steht quasi in diese Diesseitigkeit und vermittelt zur Jenseitigkeit hin, zu dem vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, um zu zeigen, wie dieser Gott ist, welche Werte er hat, wie er funktioniert. Und wenn du wissen willst, wie eine Religion aussieht, dann musst du dir den Priester dieser Religion anschauen. Das Handeln und die Vorgehensweise und das Wirken des Priesters widerspiegelt, wie der Gott dieser Religion ist. Und normalerweise werden ein paar wenige aus einem Volk herausgerufen, um genau dieses Vermittelnde zwischen den Menschen und Gott zu bewirken. Ein paar wenige sind Priester. Aber hier am Berg Sinai beruft Gott ein gesamtes Volk, Priester zu sein. Nicht ein paar wenige, er spricht zu den ganzen Volken und sagt, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Und er sagt, ich möchte, dass an dem, wie ihr mit mir lebt, die anderen Völker sehen, was mir wichtig ist. Also Gott verfolgt seinen Plan A jetzt nochmal mit dem Volk Israel und nicht nur mit ihnen, sondern viel größer denkt Volk. Er sieht die ganze Menschheit. Ich möchte Gemeinschaft haben mit allen Menschen. Plan A, zusammen zu leben. Es gibt ganz wenige Einschränkungen, die sie beachten müssen, und sie sollen seine Priester sein. Und es ist für Weihnachten elementar wichtig zu verstehen, was Gott hier macht. Gott rollt den Israeliten den roten Teppich aus und sagt, ich sehne mich nach euch. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit euch. Ich will euch berufen, dass ihr Zeugnis gebt, Vorbilder seid, was es heißt, mit mir zu leben, dass die anderen Völker neidisch werden und es auch haben möchten. Das macht Gott an dieser Stelle mit den Israeliten. Und dann geht es weiter. Dann sagt der Herr zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Also jetzt kündigt Gott ganz konkret an, ich komme und dann will ich zu allen reden, weil ihr mir alle so wichtig seid, weil ich Gemeinschaft mit euch haben möchte und mich nach euch sehne. Zum zweiten Mal nach Adam und Eva möchte Gott zu einer Gruppe von Menschen sprechen und die große Frage lautet, wie wird diese Gruppe reagieren? Wie wird sie reagieren? Und wir lesen davon im 2. Mose 20, Vers 18 und 19. Ihr könnt mitlesen. Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose. Rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sonst sterben. Was für eine Tragödie. Was für eine Tragödie. Da rollt Gott den Israeliten den roten Teppich aus und sagt, ich nehme Plan A ein zweites Mal in Angriff. Nach Adam und Eva erwähle ich mir dieses Volk, das ich mit Abraham berufen habe. und möchte Gemeinschaft mit ihnen haben, auf dass sie das widerspiegeln, was ich bin. Ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, ja auch der Regeln, aber der sich sehnt nach den Menschen. Und die Israeliten sagen, Gott, wir wollen dich nicht hören. Was für eine Tragödie. Wie sehr sehnen wir uns danach, die Stimme, das Reden Gottes zu hören. Wie oft beten wir in unserer stillen Zeit oder wann auch immer und hoffen dann, dass Gott zu uns spricht. Ich tue es oft. Wir tun es oft. Und hier will Gott zu ihnen sprechen, sagen, nein, Mose, rede du zu uns. Gott soll nicht zu uns reden. Und noch mehr Brisanz bekommt das, wenn wir uns in Erinnerung rufen, was die Monate davor passiert war. Die Israeliten hatten die 10 Plagen in Israel erlebt. Das mächtige Eingreifen Gottes in unsere Welt. Sie hatten erlebt, wie Gott das Meer geteilt hatte, wie sie hindurchziehen konnten. Sie haben gesehen, wie bitteres Wasser zu trinkbarem Wasser wurde oder wie Wasser aus dem Felsen kam. Sie haben gesehen, wie dieser Gott, der auf sie wartet am Berg, Gemeinschaft mit ihnen haben möchte und es gut mit ihnen meint. Und ja, sie bekommen Angst vor dem rauchenden Berg, vor den Donner und den Trompeten, was auch immer. Und dann sagen sie, nein, lieber Mose, du sprichst zu uns, als dass Gott direkt mit uns Kontakt aufnimmt. Das Volk Israel weist Gott zurück. Es lehnt Gott ab. Und damit auch seine Berufung, ein Königreich von Priestern zu sein, um den anderen ein Beispiel zu geben, wie dieser Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und alles, was darin ist, wie dieser Schöpfer Gott Interesse an seiner Schöpfung hat. Und so vergehen weitere 1300 Jahre, bis Gott einen dritten Versuch startet, Plan A in die Welt zu bringen, umzusetzen. Es ist die Zeit, zu der Herodes König in Jerusalem ist. Gott hat nicht aufgegeben, intensive Gemeinschaft mit den Menschen zu suchen. Er hat nicht aufgegeben, nahe zu sein seiner Schöpfung, um sie zu lieben, zu stärken, zu schützen. Und es entspricht dem Urcharakter Gottes, dass er uns Menschen seine Liebe schenken möchte. Er kann nicht anders. Er hat sich darauf festgelegt. Immer wieder unternimmt er einen Versuch und jetzt auch wieder, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und wir müssen wissen, dass es immer noch der Gott ist, der heilig ist, der gerecht ist, der weit über dem steht, was wir auch nur in kleinsten Fragmenten tun könnten. Er ist erhoben, er ist erhaben. Aber weil er feststellt im Rückblick, wie sehr Adam und Eva ein falsches Bild von ihm hatten. Jemand hat mal gesagt, was wäre gewesen, wenn Adam gesagt hätte, hier bin ich, Gott, vergib mir, ich habe vom Frucht der Erkenntnis gegessen. Was wäre dann passiert? Aber sie hatten Angst vor Gott, deswegen haben sie sich versteckt. Sie hatten ein Bild von einem Gott, der sie dann straft, zerstört, was auch immer. Gott erkennt das jetzt. Und auch weil Gott erkennt, wie das Volk Israel ihn aufgrund eines Bildes, das sie von ihm haben, ablehnt, ein Bild von strafend, brutal, gewalttätig. Weil Gott merkt, wie wir Menschen immer wieder ein falsches Bild von ihm haben, was seinem Charakter und dem, wie er mit uns leben möchte, gar nicht entspricht. Deshalb entscheidet er sich beim dritten Versuch, seine Göttlichkeit abzulegen. Und er kommt als ein bedürftiges, schwaches, verletzliches Baby zu uns. Vor einem Baby muss keine Angst haben. Vor einem kleinen Kind muss keiner Angst haben. Und ihr Lieben, das geht Weihnachten voraus. Die Versuche des Schöpfer Gottes, mit dir in Beziehung zu kommen, mit mir in Beziehung zu kommen, seine Liebe uns zu geben, seine Gemeinschaft mit uns zu leben, das geht dem voraus. Und weil er es nicht hinbekommt, sagt er, alles, was stören könnte, lege ich ab. Und er kommt als kleines, verletzliches Kind. Paulus schreibt dazu in Philipperbrief: Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Gott ist nicht mehr dieses Bewegungsgeräusch aus dem Garten Eden oder die Stimme. Gott ist nicht mehr der Donner auf dem Berg Sinai und der Rauch, der sich dort breit macht, sondern Gott macht sich klein, verletzlich, nachvollziehbar für uns in unserem beschränkten Denken, kommt er zu uns in unsere Welt, um mit uns zu fühlen, um mit uns zu leben und mit uns zu lachen, um all das mit uns zu teilen, was uns vertraut ist. Er hätte das nicht nötig. Er wäre der Gleiche gewesen, aber wir haben es nicht kapiert. Deshalb hat er den Schritt unternommen. Und er tut es mit voller Überzeugung, mit voller Hingabe, ohne Zweifel, weil er sich so sehr nach uns sehnt. Da gab es kein Zögern bei Gott, dass er jetzt diesen Weg wählt und alles, was ihm kostbar ist, hinter sich lässt. Weil er mit dir, der du nach seinem Ebenbild geschaffen bist, Gemeinschaft haben möchte. Er wählt dich und er will dich und er macht jeden Schritt, der notwendig ist, um das deutlich zu machen, um das zum Ausdruck zu bringen, um mit dir sein zu können. Und das feiern wir an Weihnachten, ihr Lieben. Wir feiern nicht, dass jetzt jemand da ist, der an Ostern sterben kann. Sondern wir feiern, dass Gott einen Weg gefunden hat in unsere Herzen, der uns nicht erzittern lässt und der uns nicht ein falsches Bild von Gott gibt, sondern wo wir Ja sagen können. Ja, wenn ein Gott wie ich bin, wird wie ich, dann kann ich mich mit ihm identifizieren. Dann möchte ich Gemeinschaft mit ihm haben. Mit diesem Schritt beweist der Vater im Himmel seine große Liebe dir gegenüber und mir gegenüber. Dieser Schritt ist, auch wenn man in alle anderen Religionen schaut, einzigartig, einmalig in der Menschheitsgeschichte. Und so ist Weihnachten tatsächlich ein Weihnachtspunkt in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Alle Furcht wird ausgetrieben. Da ist kein Platz mehr für ein falsches Gottesbild. Alle Angst muss weichen. Denn wenn wir dann sehen, wie Jesus sein Leben gelebt hat, dann erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Dann erkennen wir den Vater voller Barmherzigkeit, voller Vergebung, voller Gnaden. Das ist der Gott, der sich nach dir sehnt und der dich kennenlernen möchte, immer und immer wieder und immer wieder neu. Jesus, als Kind, als Mann, als Mensch und als Gott, macht er sich uns nahbar, dass wir ihn verstehen können, sodass wir ein für alle Mal dieses falsche Bild hinter uns lassen können und bei ihm bleiben und bei ihm sind. Das ist Weihnachten. Gottes Plan A für dich und für mich. Ein Geschenk an uns, das größte Geschenk, das wir an Weihnachten bekommen können. Dass er kam in einer Art und Weise, die für uns nicht bedrohlich ist. Das ist das größte Geschenk, das Gott uns machen kann. Sodass wir alle falsche Vorstellungen ablegen können und ihn sehen. Als liebevoller Vater, als barmherziger Gott, als Heiland und als Erlöser. Wir haben jetzt ein Instrumentalstück. Ich möchte euch einladen, einfach das auf euch wirken zu lassen, zu sagen, habe ich eine Beziehung mit diesem Gott, der so viel gegeben hat, um mit mir sein zu können? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann einfach zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir, dann möchte ich das erleben, dass es dich wirklich gibt. Zeig dich mir in irgendeiner Form. Und wenn ihr sagt, ja, ja, ich habe diese Beziehung, dann nehmt euch einfach Zeit, nochmals Danke zu sagen dafür, was er getan hat. Und zu kommen an Weihnachten ist in sich ein großartiger Vorgang der Liebe uns gegenüber. Seid gesegnet. Amen.